Hallo, herzlich willkommen. Moin. Moin, moin sagt man ja nicht. Habe ich von Süddeutschen gelernt, dass man in Norddeutschland sagt man nicht moin, moin, sondern damit verrät man sich, dass man aus Süddeutschland kommt. Deswegen sage ich moin.
Wahnsinn, erst 17 Sekunden rum. Nicht schlecht. Ja.
Gott, das wird eine lange Redax. Redax Nummer 54. Moin, moin. Wir unterhalten uns. Oh, jetzt habe ich doppelt moin gesagt. Immerhin sage ich nicht moin, moin, wer war das? Robin Dutt, der als er neuer Trainer bei Werder Bremen geworden ist, hat er doch gesagt, Mohn, Mohn, wie man hier oben im Norden sagt. Und alle so betretenes Schweigen im Presseraum.
Betretenes Schweigen, ja.
Ja, auch in der Millanton-Redaktionssitzung. Ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen und bitte inständig darum, dass irgendwer mich erlöst von euch beiden. Ich fange bei dir an, Mike. Mike, hallo, wie geht's dir?
Hallo Tim, mir geht's ganz hervorragend. Es könnte besser gehen, aber die Ergebnisse des Wochenendes haben nicht dazu beigetragen.
Okay. Nike, wie geht es dir? Moin, moin.
Mir geht's gut. Ich bin froh, jetzt wieder hier zu sein. War ja jetzt eine lange Sommerpause. Letzte Rede schon verpasst und jetzt freue ich mich, dass wir wieder eine aufzeichnen können.
Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist, freuen uns, dass endlich hier wieder sportliche Kompetenz auch reinkommt in die Runde und ich mich nicht mehr um Kopf und Kragen rede, sondern den Ball, den Redeball sozusagen, den digitalen Redeball einfach rüberwerfen kann an euch beide. Wir wollen uns heute befassen mit dem Spiel des FC St. Pauli in Kiel, mit Fragen rund um, Nike, wir brauchen deine Saisonprognose noch, dann möchte ich mit euch unbedingt heißeste Transfergerüchte besprechen, nein, so nicht, aber allgemein über die Frage, ob der FC St. Pauli noch was machen muss. Wir müssen uns mit Pokalspielen, Plural, befassen. Und dann schauen wir auch dieses Mal, im Vergleich zu letzter Woche, da hatten wir das noch nicht so drauf, dieses Mal schauen wir auch wirklich in unseren Redaktionsplan von der Woche.
Genau, apropos letzte Woche, Nina ist nicht dabei, die ist heute zeitlich verhindert. So, bevor du das auch wieder vergisst, ne, mache ich das ausgiebig.
Irgendwie war sehr gefreut, dass ihr in der letzten Redax noch Grüße an mich rausgeschickt habt, am Ende.
Ganz am Ende, ja, sehr spät.
Ja, danke Mike, dass du daran gedacht hast. Ich habe mich schon wieder vergaloppiert hier. Nächstes Mal schreibe ich mir die Sätze vorher auf und dann lese ich sie ab, wie ein Tagesschausprecher. Aber wir legen jetzt los. Kiel, wir fangen mit der Person an, von der ich jetzt einmal ausgehe, dass sie nicht im Stadion war. Nike, du warst nicht im Stadion in Kiel, oder?
Ich war nicht im Stadion.
Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe das, ja, in Teilen. Also ich war noch im Urlaub letzte Woche und auf einem Campingplatz in Dänemark, wo das Internet nicht gut war. Dementsprechend habe ich wenig vom Spiel gesehen, aber hier und da hat es doch mal funktioniert. Ja, soll man sagen, ne?
Wie also viele Tore hat denn dein Stream dann zugelassen,
live zu
sehen? Ja, das ist ein guter Schnitt dann.
Ja, tatsächlich ja. Ich habe vom Anfang das meiste verpasst, weil das irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann gegen Ende hin war ich irgendwie unaufmerksam, hatte ich keine Lust, keine Energie mehr. Ich war eigentlich richtig positiv gestimmt. Ich hatte den ganzen Tag hatte ich richtig Vorfreude. Ich hatte mein Trikot dabei, habe ich extra eingepackt, weil Spieltag natürlich. War richtig gut gelaunt. Und dann hat das Spiel auch eigentlich gut angefangen. Also gut, Anfang habe ich nicht gesehen. Aber dann für mich, mein Anfang, fand ich eigentlich, war echt in Ordnung. Dann ist das Tor auch relativ schnell gekommen. Das war irgendwie auch super. Und bis zur Halbzeitpause toll, richtig groß. Und dann, ja, zweite Halbzeit. Das hat mir alle Energie genommen, mir alle Lust und Laune für den Tag genommen. War irgendwie am Ende einfach nur noch blöd. Vor allem, weil ich auch 3-1 getippt hatte. Oder 1-3. Und dann dachte ich, okay, das 2-1 ist ja gut. Muss ich jetzt einstecken, ist klar. Aber da ist ja noch richtig Luft nach oben. Und dann kann ich meine Tipprunde für heute gewinnen. Das wäre ja super. Dann ist das alles nach hinten losgegangen.
Ja. Alles nach hinten losgegangen. Ja, also Nike, ich glaube, es war ganz gut, dass du die erste halbe Stunde verpasst hast dann oder nicht so richtig gesehen hast, weil da war natürlich eine Riesenchance von Martin Kaas da hat er nicht getroffen.
Die habe ich im Highlights noch gesehen.
Genau, da hat um mich herum haben Leute, die es mit dem FC St. Pauli halten, durchaus, also jetzt nicht beleidigend, aber doch sehr, sehr unschöne Urteile gefällt über die Leistungsfähigkeit von Martin Kaas. Das hat er dann besser gemacht nach einer halben Stunde und zum 1-0 getroffen. Dazwischen ist Kiel ganz schön gut gewesen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Es ist, wie gesagt, deswegen ist ganz gut, dass du das verpasst hast vielleicht. Mike, wie hast du denn das Spiel gesehen? In der Sonne, im Fanblock wahrscheinlich.
Ich hatte tatsächlich glücklicherweise einen Schattenplatz. Ich war relativ weit oben im Sitzplatz.
Ach so, ja, okay. Mhm.
Und da ging das dann. Ich habe unter anderem Jutta vorm Spiel getroffen, die quasi hinterm Block, also außerhalb der Tribüne dann stand und mir sagte, oh nee, ey, vorm Spiel, ich weiß nicht, ob ich da rein will, ist viel zu warm. Ich warte mal mindestens, vielleicht machen sie uns hier draußen ja Sky an, dann gucke ich das von hier. Also ich glaube, sie waren dann schon drin. Aber ja, die Chance von Kaas am Anfang, die kann man schon mal reinmachen. Allerdings habe ich gedacht, ja gut, hat Felix Klaus letzte Woche in sehr ähnlicher Version auch nicht gemacht.
Ich glaub, und Martin Kaas auch. Ja, der hat letzte Woche aus ähnlicher Position das auch nicht gemacht.
Das fand ich aber noch ein bisschen anders. Hier war einfach, glaube ich, der erste Kontakt das Problem. Also er hat sich da hat so ein bisschen gesagt, ja, selber auf den Füßen gestanden, den Ball nicht richtig sortiert bekommen und dann hat es einen Tick zu lang gedauert. Sonst hätte er den, glaube ich, auch gemacht, weil das ist ja eigentlich eine seiner Kernkompetenzen. Und das hat er dann ja zum Glück, Ausführungszeichen, auch danach besser gemacht. Weil ich glaube, wenn er den zweiten dann auch wieder nicht macht, boah, dann geht er vielleicht selber zum Trainer und sagt nämlich raus, das wird doch nichts mehr. Also von daher, ja, war gut, dass er den gemacht hat. Und mit dem 2-0 habe ich eigentlich gedacht, ja, da ist heute was drin. Und damit meinte ich nicht ein Unentschieden.
Genau, einmal zurück zu Martin Kaas. Das war ganz spannend, weil er dann in der Medienrunde, das ist ja, das mag ich ganz gerne. Er ist so ein Spieler, der auch sehr selbstbewusst ist und sehr offen also nicht Medienrunde, sondern in der Mixzone und war dann auch, eigentlich hat die Medienabteilung selbst St. Pauli schon gesagt, ja, Martin Kaas war schon bei der Sportschau und beim NDR und so. Ja, der kommt heute nicht mehr. So, ich schicke euch die Stimmen, die er da in der Sportschau gegeben hat und so. Und in dem Moment, wo dann gesagt wurde, ja, wir schicken euch die Stimmen, die Stimme von Kaas aus der Sportschaukammer und die Ecke, hallo, und mit seinem Niederländischen. Und genau, dann haben wir mit ihm noch sprechen können. Und da war es ganz spannend, ne? Also der hat halt, ich finde es irgendwie ganz spannend, was so Spieler, dann so ein Angreifer, was der, wie der selber so ein Spiel wahrnimmt. Und so wurde natürlich auch auf seine erste Chance angesprochen und auf die zweite. Und da hat er ganz entspannt dann auch gesagt, so ja, also wir wären alle gern Harry Kane. Und aber auch Harry Kane trifft solche Dinger mal nicht. Und das ist einfach so, das gehört dazu. Und ich bin Stürmer, ich weiß, was ich kann, also auch sehr selbstbewusst und weiß auch, dass ich sowas treffen kann und so. Und da hat man auch gemerkt, wie wichtig das ist, weil er wurde dann auch gefragt, so, ja, also hatte ich das nicht aus der Bahn geworfen, so, wenn du dann diese erste Chance vergibst als Start ins Spiel und so. Und da hat er dann gesagt, so, ja, es ist gut, dass ich schon 27 Jahre alt bin und nicht 17. Da war es anders so, ne? Also da war da gesagt, mit so einer Chance, da hat man mal gemerkt, dass er an so einer Chance dann so ein Spieler auch richtig zu knabbern hat. Auch während des Spiels wahrscheinlich schon, ne? Und hat er irgendwie gesagt, so ja, das tat ihm ganz gut, dass er weiß, was er kann, sozusagen. Ne? Und das fand ich irgendwie ganz spannend und dann auch relativ klar gesagt, so ja, das ist hier, 2 Punkte sind zu wenig und er will mehr. Und naja, das war schon, ja, Martin Kaas ein sehr, sehr direkter und sehr selbstbewusster Spieler. Das finde ich ganz cool, aber nicht unsympathisch dabei. Ne? Also klingt ja irgendwie, wenn die Attribute, die man jemandem zuschreibt, einer Person zu direkt und selbstbewusst, da denkt man manchmal so, oh, okay. Nein, also nein, so ist er nicht, sondern ich finde ihn ziemlich sympathisch.
Also ich habe ihn jetzt ja in der Mixzone auch ein, zwei Mal erlebt und ich höre ihm gerne zu. Der hat so ein Strahlen im Gesicht und ja, finde ich auch, kann ich nur zustimmen, was du sagst.
Ja, trotzdem muss ich sagen, ich würde mich freuen, wenn er auf dem Platz noch besser zurechtkommt, weil ich auch immer noch, also die letzte Saison, die war, glaube ich, für ihn persönlich auch ganz schön hart, ne, dass man da irgendwie gemerkt hat, so er kriegt gar keinen Fuß auf den Boden. Und ich muss ehrlich sagen, auch in Kiel und jetzt gegen Fürth, da hatte man jetzt auch in vielen Szenen, muss man sagen, oh, da ist noch Luft nach oben, auch bei Kaas, ne? Also da hat man auch schon gemerkt, so okay, da sitzt alles noch nicht so richtig. Was aber total positiv ist, dass er, also gut, jetzt hat er ein Tor gemacht. Expected Goals wert, glaube ich, von 1,3 oder 1,4. Da hat insgesamt 4x4 Torschüsse abgegeben. Die sind auch alle aufs Tor gegangen, aber 3 davon wurden halt vom Kieler Schlussmann gehalten. Teils überragend, teils musste der Kiel Schlussmann gar nicht so viel machen. Ich glaube, er selbst sagte auch, als er angesprochen wurde in Richtung, wie es 2 Punkte, die Ausbeute, hat er gesagt, zu wenig. Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, wie bist du denn zufrieden mit deinem persönlichen Saisonstart, würde er wahrscheinlich auch sagen, zu wenig Tore vor allem. Ne? Also das merkt man schon, das hat man schon jetzt irgendwie, ja, hat man schon gemerkt. Ich finde es positiv, dass er jetzt gegen Kiel so viele Chancen hatte, also dass er sich da in diese Position begibt. Wir hatten ja auch Phasen, wo dann Flanken von außen reinsegelten und Kaas war einfach nicht da, wo er sein sollte sozusagen. Und jetzt klappt das eigentlich schon ein bisschen besser. Man merkt schon, dass da, also das ist jetzt ganz viel Interpretation, aber dass da so ein bisschen die letzte Saison noch ein bisschen drin hängt, auch in seinen Kleidern, glaube ich. Aber genau, auch dass es schon besser wird.
Ich glaube aber ganz wichtig ist das, was du eben sagtest, überragend gehalten bei diesem Kopfball, der dann das 3-1 gewesen wäre oder sogar das 3-0.
Nikes Tipp, ja, das wäre es doch gewesen. Ja,
genau. Also ich finde, er macht da alles richtig. Also das ist halt eine Wahnsinnsparade. Ich glaube, er natürlich kann er ihn noch ein bisschen perfekter setzen, aber ja. So wie er da ankommt und mit der Körperhaltung, wie er dann auch in dem Kopfball ist, macht er das schon gut. Also
genau, er macht das sehr gut. Er hat auch eine schlechte, also er ist ja einfach dadurch, dass er muss ja so einen Weg weg vom Ball gehen, um an den zweiten Pfosten zu kommen. Ich glaube, wenn er genau weiß, dass Luis Oppi hinter ihm ist, dann würde er den auch durchlassen wahrscheinlich. Er selber hat dann gesagt, er hat versucht, ihn über Weiner rüber zu köpfen. Mhm. Ne? Also er hat sich den Gedanken auch schon gemacht und hat auch gesagt, ich habe den Ball nicht so richtig rübergekriegt. Also er hätte ihn gerne noch weiter angehoben, aber das hat nicht hingehauen. Dadurch kommt Weiner überhaupt ran und weil wenig Druck ist auf den Ball dann. Ne? Dadurch hat Weiner überhaupt die Chance, den zu halten. Und man muss aber auch sagen, überragende Reaktion vom Kiel-Torhüter. Ne? Also bei 95% aller Torhüter ist der wahrscheinlich drin oder in 95% aller Szenen, ähnlichen Szenen. Und das war echt eine richtige Glanztat. Da kann man auch ein toller Konter, den St. Pauli da gespielt hat, also oder ein Konter war es noch nicht mal, sondern ein richtig toller Angriff, den St. Pauli da gespielt hat. Hätte ein Tor verdient gehabt, aber genau, so eine Reaktion wie die von Weiner hat eben auch verdient gehabt, dass es dann kein Tor ist. Ne?
Ist richtig. Ich glaube, das
kommt noch bei Kars. Also ich habe da eigentlich viel Vertrauen, dass der richtig aufgeht diese Saison.
Mhm. Ja, der hat ja auch in der Vorbereitung schon ganz gut gespielt. Ne? Also ich fand das auch, dass er da in der Vorbereitung, da hat er auch echt Tore gemacht, wo man so denkt, so wow. Ich finde es ja irgendwie spannend, weil Kars ist einfach vom ganzen Bewegungsablauf, wirkt der nicht wie ein Fußballprofi, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also er hat gar nicht diesen Körper sozusagen, den viele Fußballprofis haben, diesen athletischen Körperbau und so, sondern Kars ist eher so ein bisschen, hat so ein bisschen so eine kleine, Buckelhaltung klingt jetzt fies so, ne? So ist es jetzt auch nicht. Aber er hat nicht diesen typischen Fußballerkörper, sage ich jetzt einfach mal, sondern das sieht alles noch ein bisschen anders aus. Dann ist er, ich wollte ihn jetzt in der Mixzone in Kiel nicht drauf ansprechen, aber irgendwann, wenn St. Pauli mal gewinnt und er getroffen hat und er richtig gut Laune, dann spreche ich ihn mal auf seine Schuhe an. Weil er ist ja der einzige Spieler, den ich wahrscheinlich in der ganzen letzten Bundesliga-Saison gesehen habe, der schwarze Schuhe noch trägt. Und er trägt sie auch komplett schwarz. Und die sind immer, also er trägt auch keine anderen und so. Und da muss ich immer fragen, ob er, warum? Nach dem Warum, da wird er mir wahrscheinlich eine ganz launige Antwort geben, aber nur wenn das irgendwie passt. Das war jetzt in Kiel, habe ich irgendwie dazu, oh nee, lass mal, das Thema fasse ich nicht an.
Ich habe mit meinem Verweis auf die andere Szene natürlich das 2-0 übersprungen. Da müssen wir vielleicht noch kurz was sagen. Allein schon, weil ich dieses wunderschöne Foto von Stefan Grünfeld dann kurz einblenden kann.
Ja, genau. Also über den Mann da, über den FC St. Pauli-Spieler links möchte ich nicht sprechen. Einfach nur, damit er nicht noch mehr Aufmerksamkeit kriegt.
Erst wenn die Transferphase vorbei ist, meinst du?
Das ist korrekt, ja. Mike.
Also hier sehen wir Luis Oppi auf der rechten Seite. Toller
Spieler. Mit einem anderen Spieler des FC St. Pauli.
Schnell wieder weg.
Nee, ganz ehrlich, ich habe in der ersten Halbzeit habe ich schon geguckt. So, da ist ja der Kieler Bernhardsson, der Außenstürmer. Der hat auf links gespielt, auf der Pirker-Seite dann, also auf der, ihr wisst, was ich meine. Und ist dann in der zweiten Halbzeit auf rechts gewechselt. Und Bernhardsson ist einer der besten offensiven Außenbahnspieler der Liga. Wechselt jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch nach Wolfsburg, oh Wunder. Oder sogar in die erste Liga zum HSV oder so. Und der hat ja keinen Stich gesehen gegen Pirker. Pirker hat hat 6 Duelle geführt gegen Bernhardsson, hat alle 6 gewonnen. Da hat dann die Seite gewechselt. In der zweiten Halbzeit sind die beiden Tore nach Flanken von Bernhardsson über die rechte Seite dann entstanden. Das ist gar kein Vorwurf an Luis Oppi, zeigt einfach aber nur, was die Qualität von Pirker gewesen ist. Und wer diese Szene kurz nach dieser Glanztat von Weiner, über die wir gerade gesprochen haben, wer die Szene gesehen hat, wie Pirker kurz danach, 2 Minuten oder 1 Minute danach, am eigenen Strafraum den Ball gewinnt, erst richtig stark gewinnt und dann zu einem überragenden Tempo-Dribbling ansetzt, hat, glaube ich, eine Idee davon, warum wir eigentlich ganz ungern nur über ihn sprechen, solange das Transferfenster noch offen ist, weil das war schon richtig gut. Und er macht das Tor halt nicht, ja, ich finde auch.
Braucht keiner kaufen.
Braucht niemand holen. Ja, genau, aber ja, ich habe gehört, Keine Ahnung, ob das jetzt noch aktuell ist, aber ich habe gehört, er möchte unbedingt bleiben. Das war das, so viel kann ich. Transfer, Tim, hab gehört, eure Infos, die Infos nur für euch. Nein, ich hatte aber gehört, Pirker plant zu bleiben und möchte auch bleiben. Und das war da irgendwie ein Verkauf oder ein Abgang im Sommer, war jetzt noch nie Thema. Keine Ahnung. Aber wer so spielt, da das liegt in der Natur der Sache. Ne? Rechtsverteidiger, jung, hat einen sehr guten Start, hat schon eine Liga höher gespielt und da auch nicht schlecht gespielt. Ja. Ich sag mal so, dass wenn der weiter so spielt, dann wird das Interesse nur größer an ihm.
Haben wir verstanden.
Ja, okay, jetzt habe ich viel zu lange drüber geredet über ihn. Aber ja, genau. Dann sprechen wir über die Szene beim 2-0, Mike.
Ja, was soll ich da noch zu sagen? Das war ja herausragend von ihm. Also haben wir besprochen, wie er da den Ball holt. Pff, geil. Also liegt auf dem Boden, rappelt sich wieder auf. Kiel-Verteidiger denkt, er hat noch ewig Zeit. Nee, hat er nicht, weil Pirker läuft dazwischen, haut ihm den Ball weg und ja gut, den macht Hara dann natürlich auch überragend, aber ich glaube, den hätten wir drei auch alle gemacht. Man muss erstmal da stehen natürlich, man muss da an der richtigen Stelle sein. Aber
die Abseitsbewegung von ihm war gut, ne? Also er hat sich Moment, als Pirker den Ball gewonnen hat, er sofort sich fallen lassen, ne? Also das hat Hara schon gut gemacht. Er hat auch ein gutes Raumgefühl, wo er sich bewegt. Das hat man schon gegen Altona 93 ist mir das schon aufgefallen, als er doppelt getroffen hat. Da hat er so zwei so richtige klassische Mittelstürmer-Tore gemacht, wo man so dachte, so ja, das sind Tore, die macht nur ein Mittelstürmer, so ungefähr, von den Laufwegen her und so. Das kann der gut. Also Hara hat schon echt in den so was Querpässe angeht und so, da hat er oft irgendwie, kriegt er das hin, dass er da frei ist. Ja. Aber ich glaube, Pirker hat den Ball nur gewonnen, weil er vorher gelegt wurde von seinem Gegenspieler.
Da war so ein bisschen Wut drin, ne?
Ja, ja, genau. Ich glaube, er hat das gemacht, was sich TrainerInnen auf der ganzen Welt wünschen von SpielerInnen, dass sie den Frust darüber, dass sie irgendwie sich unfair behandelt fühlen, dass sie den in eine faire, aber harte Spielweise ummünzen. Und zwar direkt. Also nicht liegen bleiben, lamentieren, sondern gefrustet sind, aber aufstehen und weiterspielen und dann so eine Aktion machen. Das ist, glaube ich, Paradebeispiel von gelungener Frustbewältigung.
Ja.
Schön gesagt.
Sehr gut. Wollen wir über Gegentore sprechen oder über Schiedsrichterentscheidungen?
Ja, lass doch beides machen. Nike entscheidet, womit wir anfangen.
Oh, Nike entscheidet, Gott. Dann lass uns mal erstmal mit den Gegentoren anfangen. Also da kann ich nicht so viel zu sagen. Macht ihr mal.
Da hast du keinen Bock drauf, ne? Ja. Immer nur die Rosinen picken hier. Oh ja, und dann packst du so ein Foto aus, Mensch, Mike. Ja,
warte, ich hab noch ein anderes. Ist nicht schön. Also sah auch im Stadion scheiße aus. Ich glaube, das erste fiel einfach zu früh.
Das ist zu früh gefallen. Man hat auch gegen Fürth gesagt, das Gegentor fällt zu früh. Ja, das fällt zu früh. Aber es gibt ja trotzdem einen Grund, warum dieses Gegentor fällt überhaupt. Ne? Also da denke ich dann immer so, ja, du kannst natürlich dich stabilisieren und so. Und wenn du kein Gegentor bist, dann sagen natürlich am Ende alle, ja, war irgendwie stabil und so. Und St. Pauli war stabil in der zweiten Halbzeit. Die haben sich nur halt dieses Gegentor gefangen. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu früh war, weil das war ja wann? 56. Minute oder so? Also ja, eigentlich waren die schon drin im Spiel, ne? Und diese erste Welle von Kiel, die war auch schon weg.
Ja, aber ich glaube, wenn du dann, lass es noch mal 10 Minuten länger dauern, vielleicht eine Viertelstunde länger, dann hast du halt noch mehr Räume für den Konter, weil du dann mit 2 Toren führst und umso länger es dauert, desto mehr muss Kiel aufmachen. Und da wussten sie halt, okay, wir haben jetzt noch über eine halbe Stunde Zeit. Und ich denke, wir sind uns da einig, der Punkt ist unterm Strich auch verdient. Also total, es ist halt super ärgerlich, wenn man das Ausgleichstor in der 89. fängt, aber ein Sieg für St. Pauli wäre auch dann doch tendenziell eher glücklich gewesen. Vielleicht nicht völlig unverdient, das habe ich auch nicht gesagt, aber der Punkt ist schon das verdiente Ergebnis.
Aber richtig Räume hat Kiel erst gegeben, als sie den Anschlusstreffer gemacht haben, ne? Also die Doppelchance von Kars, auch mit dem Pirker-Dribbling und so. Die gab es ja erst danach, in 5-6 Minuten nach dieser Szene.
Ja, gut, aber die wären ja auch gekommen, wenn man das 1-2 noch länger hinausgezögert hätte, wahrscheinlich.
Das stimmt. Egal.
Ja. Ja, gegen Tor 1, ne, so sehr wir ihn gefeiert haben, letzte Woche sieht Ben Voll nicht gut aus bei der Flanke. Also wenn er, alte Torwartregel, wenn er rauskommt, muss er einen haben.
Ja, die Frage, ich hab mich dann noch gefragt, wenn er drin bleibt, hätte er den, ob er den überhaupt gehalten hätte, wenn er drin geblieben wäre. Also ob das was verändert hätte. Und trotzdem ist natürlich, wenn du da durch den Strafraum fliegst, dann als Torwart, dann musst du den haben. Und das ist dann auch leider ein Fehler. Ich finde, dass Phil Harris, der Torschütze, dass der sich ein bisschen doll aufgestützt bei seinem Gegenspieler, Mathiesen. Aber nicht so, dass ich da jetzt einen Foul gepfiffen hätte. Oder andersrum, nicht so, dass ich vom VAR erwarte, das Tor zurückzunehmen. Aber der wusste schon, sein Körper einzusetzen. Der hat ihn, habe ich in einem Mix so gesehen. Das ist ein
Berserker.
Nicht normal. Also wirklich, also ein sehr, 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 sehr körperlicher Spieler auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. Das ist, kann ich schon verstehen, dass ich hätte gegen den das Kopfballduell wahrscheinlich auch nicht gewonnen.
Guck an. Ja. Gut. Gegentore haben wir, glaube ich, wollen wir auch nicht länger drüber reden.
Wir haben noch nicht über das Zweite gesprochen, weil das hat mich eigentlich noch mehr geärgert. Das erste, ja, passiert danach im Einwurf und so, und dann schlägt Bernhardsson die Flanke. Das zweite Tor fand ich besonders ärgerlich, weil man das Gefühl hatte, also da hatte man das Gefühl, so dieser Druck von Kiel, der hatte komplett nachgelassen schon. Also zwischen der, was war das, was habe ich gelesen, 65. Zwischen der 65. Minute und der 65. Minute gab es eine nicht ganz so große Chance für Kiel, aber einen Abschluss. Und dem Tor letztendlich und der 88. Minute hat Kiel gar keinen Abschluss mehr gehabt. Und deswegen, das, also da hatte man schon das Gefühl, so der ganz große Druck lässt nach. Was dann das Problem war, aber war, dass nicht der ganz große Druck von Kiel nachgelassen hat, oder doch, der hat auch nachgelassen, aber der Druck von St. Pauli in der Szene hat extrem nachgelassen. Dass Kiel da vor dem Strafraum von St. Pauli sich einmal nach von links nach rechts kombinieren kann, ist an sich schon ein Problem. Dass Oppi dann zu weit weg ist von Bernhardsson und der in Ruhe flanken kann, ist auch ein Problem. Dass im Zentrum, ich glaube, es ist Fujita, der da nicht gut aussah, oder war es in der Szene Rasmussen? Nee, Fujita stand schon gar nicht mehr auf dem Platz, aber Rasmussen ist dann nicht nachgerückt. Und ja, Nemeth verliert auch das Duell. Da hat Nemeth auch selber gesagt, so ja, kann ich auch besser machen. Ist natürlich auch wieder gegen Phil Harris gewesen, das Kopfballduell. Kann man mal verlieren, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber da habe ich mich drüber geärgert, weil man das Gefühl hatte, okay, die sind nicht so dran, wie sie es in der restlichen Zeit der zweiten Halbzeit waren. Da kann man sich schon drüber ärgern, über das zweite Gegentor. Beim ersten denke ich so, ja, passiert halt. Das ist einfach so und das ist irgendwie eine Kröte, die wir schlucken müssen. Beim zweiten habe ich mich richtig geärgert. Nicht nur aufgrund des Zeitpunkts, sondern die Entstehung hat mich echt geärgert.
Ja. Jetzt Schiedsrichterentscheidung. Bitte.
Von mir aus. Du hast dich vorbereitet, ich merke das schon. Ich lehne mich.
Nee, ich spiele den Ball jetzt aber erstmal ganz elegant rüber. Also, Nike, wie war denn der Stream beim 1-0? Du hast ja gesagt, das hast du gesehen. Wurde da diskutiert, ob es Abseits war oder nicht? Das war die Szene,
wo. Ja, bei uns wurde total diskutiert.
Und?
Wir haben das als absolutes Abseits gesehen. Also.
Ja. Erklär mal kurz, warum? Was war los?
Gott, Mike, da weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Also langer Ball oder, nee, nicht langer Ball, also Ball wird gespielt und es wird ja mal gesagt bei Abseits, das ist eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. So, Schwarz-Weiß-Entscheidung, in dem Fall ganz klar, Harra steht im Abseits, Punkt. Die entscheidende Frage daran, und da wird es halt nicht mehr Schwarz-Weiß, sondern subjektiv, steht er da aktiv oder passiv im Abseits? Und das ist dann eben das, was entschieden werden muss. Und da sagst du, für euch war es eher aktiv. Also sprich, es hätte Abseits geben, einen Pfiff geben müssen.
Ich sag's mal so, wir haben uns extrem gewundert, dass das Tor nicht zurückgenommen wurde.
Okay.
Gefreut, aber gewundert.
Tim.
Ja, bei dieser ganzen Diskussion, da hat man ja auch wieder Gelb-Rot für Guillermo Balzi. Hätte der Gelb-Rot sehen müssen, da in der 73. Minute oder so. St. Pauli benachteiligt und so, muss man ganz klar sagen, das 1-0, das war schon glücklich, dass St. Pauli den bekomme. Ich wäre ausgerastet auf der anderen Seite, als St. Pauli-Fan, wenn Kiel so einen Treffer erzielt hätte. Hätte ich auch gesagt, wie kann das nicht Abseits sein?
Ja. Also,
andersrum, wie kann das kein Abseits sein?
So, ja. Mein Sohn war an dem Tag aus dem Urlaub wiedergekommen, hatte deswegen.
Aber der hat ja immer braun-weiße Brille auf, dessen Meinung interessiert hier nicht. Der tut hier nicht zur Sache.
Lass mich ausreden. War an dem Tag deswegen nicht mehr nach Kiel gekommen und schickte mir dann eine Minute nach dem Tor die Nachricht sinngemäß, ja, Also, ich hätte das abgepfiffen, aber deswegen fand ich am Morgen auch nur in Plön und nicht in der Bundesliga.
Aber wenn sogar er sagt, dass er das abgepfiffen hätte, dann kam, hat man schon einen guten Hinweis darauf, dass das selbst mit braun-weißer Brille schon, und ich meine, Nike hat das auch gesagt, dass, ja, Nike, ihr habt euch sehr gewundert, dass das überhaupt ein Tor gewesen ist, also dass es gezählt hat. Ja,
ich möchte trotzdem so kurz argumentieren.
Erklär doch einmal kurz die Szene, Mike. Was genau ist denn
also
da?
Also, es war ein Steckpass, ich glaube, von Rigota sollte kommen auf Hara. Da spritzt aber ein Kieler Verteidiger, war es Nekic, weiß nicht genau, dazwischen. Und dabei, wie gesagt, Hara steht definitiv in einer Position, die abseits wäre. Wird er halt von Hara wahlweise behindert oder kommt halt nicht so völlig frei an den Ball, wie er es ohne Hara hätte kommen können. Und das ist jetzt eben so, dann flippert der Ball einmal zum Kieler Spieler, von dem Kieler Spieler wieder zurück und den nimmt dann halt Kaas auf und läuft aufs Tor und macht ihn rein. Und dieses Stehen von Hara an der Stelle, ich glaube, er macht sehr wenig. Also er bewegt sich so ganz, ganz leicht und damit vielleicht auch so ein bisschen in den Körper des Kieler Verteidigers rein. Und da wird man sicherlich argumentieren können, der kann halt gar nicht, ohne Hara zu berühren, an den Ball kommen. Und damit, finde ich auch, kann man schon sagen, Hara greift aktiv ein. Ich glaube, das ist so eine 50-50-Situation, die auch vielleicht so ein bisschen Liga-abhängig ist. Ich glaube, wenn du das hier auf dem Acker pfeifst, dann wirst du eher sagen, komm, das war auf jeden Fall abseits. Und in der Bundesliga ist es so ein bisschen, du stellst auch an die Verteidiger höhere Ansprüche und der kommt halt frei zum Ball. Hara berührt den Ball nicht. Und dann ist es vielleicht auch okay, weiterlaufen zu lassen. Ich bin mir aber auch sicher, das ist eine Szene, die der VAR andersrum auch nicht korrigiert hätte. Also angenommen.
Genau. Und Entschuldigung, Mike, dass ich dich unterbreche, aber einmal ganz generell zu den Regeln, weil es erinnert an eine Situation, die der FC St. Pauli mal an einem zweiten Spieltag zufällig hatte. Nee, war nicht der zweite, der dritte Spieler, aber in der Aufstiegssaison hat St. Pauli bei Greuther Fürth gespielt und kurz vor Schluss gab es eine Szene, ein Treffer von Andreas Albers, der zurückgenommen wurde, weil Albers vorher im passiven Abseits gestanden hat. Und dann hat ein Fürther den Ball versucht wegzuköpfen und der Ball ist zu Albers gekommen, der dann aktiv eingegriffen hat. Aber nur, das war nur regelwidrig, weil gesagt wurde, der Fürther hatte nicht die Möglichkeit, den Ball kontrolliert zu klären. Das ist, glaube ich, das Entscheidende hier, ne? Konnte der Kieler den Ball kontrolliert klären, richtig?
Genau. So, genau, und das kannst du jetzt hier halt so oder so auslegen. Und ich glaube, der VR hätte, wenn, also der, das war ganz spannend zu sehen, weil im Stadion selber war für ein paar Sekunden, glaube ich, vielen nicht klar, hat er jetzt zur Mittellinie gezeigt, gibt er das Tor oder will er abseits pfeifen, weil Ham Osmas und der Assistent auch noch so ein bisschen im Dialog waren und der Assistent dann einmal so deutete Richtung Hara wahrscheinlich. Mhm. Und ich glaube, wenn in dem Moment, wo der Ball im Tor liegt, wenn der Assistent dann die Fahne gehoben hätte, um zu zeigen, ja, für mich war Hara am Abseits, dann glaube ich, hätte der VAR das auch nicht in die andere Richtung korrigiert, sondern hätte gesagt, ja, okay, kann ich verstehen, es steht, also greift aktiv ein. Also ich glaube, das ist, auch wenn man immer sagt, Abseits ist schwarz-weiß, aktiv oder passiv, Abseits ist halt nicht schwarz-weiß, sondern subjektiv. Und ich glaube, das ist so ein typischer Fall für 50-50, kannst du in beide Richtungen argumentieren.
Wirst du wahrscheinlich am besten von uns beurteilen können.
Siehst du, deswegen bin ich hier, vielen Dank. Zweite Szene, die hier. Ich habe im Stadion.
Wir müssen aber vorher, die Szene vorher würde ich gerne diskutieren, weil ich sie schon angesprochen habe. Balzi checkt Ando in Seiten aus. Da muss man eigentlich schon gelb-rot wegen dämlich zeigen.
Ja.
Weil du bist gelb verwarnt und gehst in so einer Szene da so rein, nur weil du deine Emotionen nicht im Griff hast. Also das war ja eine sehr hektische Phase und der selber hat aber vor, glaube ich, einen Foul moniert an sich. Da muss man eigentlich als Schiedsrichter sagen, ja, tut mir leid, aber das hier kannst du jetzt nach Hause gehen oder geh in die Dusche oder so ungefähr. Ne? Der wurde dann ja auch danach direkt rausgenommen. Einer meiner Lieblingsschiedsrichter, Max Burda, seit er mal St. Pauli in Magdeburg verpfiffen hat, so drastisch möchte ich das ausdrücken, nachdem Dapo Alfola ja nach allen Regeln der Kunst zusammengetreten werden konnte und er noch nicht mal einen Foul gepfiffen hat. Das hat dazu gepasst, dass er in der Szene nicht gelb-rot zeigt an Balzi. Ist aber auch, naja, mit der Szene, die wir gerade besprochen haben, würde ich sagen, der FC St. Pauli ist in diesem Spiel nicht benachteiligt worden. Aber umso bemerkenswerter ist, dass er es in der Szene bei gerade mal einem Foul belassen hat. Und im Vergleich dazu wenige Sekunden danach gelb gegen Ricky Jones zeigt. Mike, was ist da passiert?
Im Stadion habe ich gesagt, ach geil, das ist ja absolut 1:1 die Kopie des letzte Woche nicht gegebenen Elfmeters. Zwei Leute gehen zum Kopfball, der eine ist ein Stück eher dran und der andere haut ihm dann die Nase ins Gesicht, so ungefähr. Hab's mir jetzt dann im Nachgang natürlich nochmal in den Bildern angeguckt und muss dann schon sagen, ja, nee, so war es nicht. Ricky J. Jones geht schon deutlich mehr in den Körper und ich finde, das Foul ist auch relativ eindeutig. Ob es da jetzt eine gelbe Karte geben muss, also ich finde die schon okay, aber mit dem, was du gerade erklärt hast, in der Situation vorher, hätte man, wenn man den Maßstab hier anlegt, vorher auch gelb-rot zeigen können, müssen, sollen, wie auch immer.
So ist es, Mike. Und auch wenn der Schiedsrichter jetzt oder das Schiedsrichterteam nicht also keinen großen Einfluss, also schon einen großen Einfluss aufs Spiel hatte, aber nicht daran, dass es dass der FC St. Pauli benachteiligt wurde oder irgendein Team benachteiligt wurde, sondern es in alle Richtungen war und am Ende das irgendwie ja dann doch aufgrund der Fehlentscheidung auch ein faires Fehlentscheidungsergebnis ist sozusagen, werde ich mit Max Burda werde ich als Schiedsrichter nicht warm. Das muss ich ganz ehrlich. Ich finde diese Linie, ich finde das okay, wenn du so eine Linie fährst und gar nicht ganz wenig gelb zeigst, nur es fliegt dir halt nur so dermaßen um die Ohren, wenn du so eine Phase hast, wie er dann moderieren musste da zwischen, sagen wir mal, ja, Anpfiff zweiter Halbzeit und 75. Minute, wo dann richtig Intensität reingekommen ist und wo dann natürlich die Spieler auch merken, hier kann ich ja mal zu lang so ungefähr, ne? Und auf einmal kannst du nicht mehr zu lang, sondern dann zückt der Schiedsrichter auf einmal gelbe Karte und man denkt so, ey, was soll das? Das hat mich als Fußballer früher mega aufgeregt. Du zuckst jetzt mit den Schultern, weil du sagst so, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Taktik, dass man dann ein bisschen direkter die Karten zieht und so. Und da denke ich immer, ey, was soll denn die Scheiße? Wenn du jemanden in der dritten Minute irgendwie umklopst, warum sollte das gleiche Foul, was in der dritten Minute kein Gelb gibt, in der 78. Minute gelb sein? Finde ich unfair. Habe ich damals schon als Fußballer, also auf dem Rasen fand ich das schon unfair. Und ja, klar, da gibt's irgendwie Gründe und so. Aber ich finde die alle scheiße. Die Gründe dafür. Ich finde, Foul, alle sagen immer, das muss objektiv bewertet werden, jede Szene, und es gibt kein, okay, jetzt das dritte Foul aus der Kategorie, jetzt zeige ich mal gelb und so. Das soll es nicht geben. Dann mach das nicht. Dann mach das einfach nicht. Dann fang nicht an, während des Spiels auf einmal eine härtere Linie zu fahren. Überleg dir das nicht während des Spiels, sondern dann zieh doch einfach deine Linie durch. Das finde ich viel angenehmer, wenn du einfach ganz viel laufen lässt oder halt gar nichts laufen lässt. Aber dann wissen zumindest alle, wo du dran bist und nicht so mittendrin jetzt so, ach, ups, jetzt zeige ich mal gelb. Viel Scheiße.
Na gut, dann ist das so. Es gibt natürlich Gründe, wie du schon gesagt hast. Und es ist natürlich auch so, dass man oftmals sagt, so, ich glaube heute, die beiden Teams haben Bock zu kicken. Ich lasse sie das auch, so lange, wie sie es annehmen. So, und dann ist aber trotzdem halt irgendwann im Spiel der Punkt erreicht, wo du merkst, so, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich das jetzt einfach so weiterlaufen lasse, dann entgleitet mir das. Und dann musst du halt auch mal eine Karte liefern in einer Situation, wo du 5 Minuten vorher oder 20 Minuten vorher keine gegeben hast. Ist so, Punkt. Kannst du scheiße finden.
Das kann alles sein. Wenn du dann aber anfängst, wir haben ja jetzt diese Szene hier, ne? Dass du dann aber anfängst und sagst so, ja, in der ganzen Dynamik, die da war in dem Spiel, und dann stellst du nicht vom Platz, weil war es ja hundertprozentig, weil er gelb hatte schon, sieht er eben nicht gelb-rot. Und eine Minute später zeigst du Ricky J. Jones für das Ding die gelbe Karte.
Weil er noch nicht gelb hatte.
Ja, das ist doch scheiße. Das ist doch einfach scheiße. Und ja, das Fußball. Fingerspitzengefühl und so. Wir haben uns tierisch drüber aufgeregt über Nicolas Vassy, als er damals so schnell gelb-rot
gesehen hat. Wir nennen es Ermessungsspielraum.
Ja, fuck off. Scheiß Ermessungsspielraum. Ich werde mich da immer drüber aufregen. Und das ist einfach, und ich finde es auch erneut extrem angenehm, wie Marcel Rapp darauf reagiert. Der sagt dann auch, ja, hier gelb-rote, ja, hätte es geben müssen, hat es nicht gegeben, fertig.
So what? Kannst nicht
ändern. Oh, es ist super angenehm auf der PK. Meinen ganzen Hass, ich bin schon letzte Woche bei dem Fürth-Spiel, bin ich mit diesem Hass über diese Entscheidung, da nicht Elfmeter zu gehen, bin ich bei Marcel Rapp. Man läuft auch nicht gegen eine Wand. Also es ist nicht so, dass du gegen die Wand prallst und denkst, was soll das denn? Was ist denn das für eine scheiße Antwort? Sondern es ist so, als wenn er so wie so ein, also als wenn man so ein wütendes Ding ist und auf einmal geht alles in Seifen lassen.
Du versinkst so im Schaumstoff, in dem er dich langsam
umhört. Ja, genau.
Oh, ist das schön.
Ja. Nee, das finde ich sehr angenehm, wie Marcel Rapp mit Schiedsrichterentscheidungen umgeht. Ich glaube, wir haben es letzte Woche gesagt. Es gab schon Trainer beim FC St. Pauli, nämlich die beiden, die davor beim FC St. Pauli Cheftrainer waren, die sich in, also bei denen, da hat man nur das Wort Schiedsrichter erwähnen müssen und schon brannte es. Und man musste aufpassen und die Leute, die Pressesprecher oder die Medienleute, die daneben mit auf dem Podium waren, haben nur gedacht, oh Gott, hoffentlich nicht schon wieder Strafe, sag es nicht. Und das ist bei Marcel Rapp gar nicht so.
Kann ja noch kommen. So, gucken wir mal. Saisonprognose.
Meine jetzt.
Ja, genau. Also wir haben letzte Woche, du hast natürlich die Redax von letzter Woche gehört, deswegen weißt du, dass Mike, Nina und ich, was wir als Saisonprognose abgegeben haben. Du hast jetzt den Vorteil, wir haben einen Spieltag mehr und du darfst eine Saisonprognose abgeben. Was erwartest du, was erhoffst du dir vielleicht auch vom FC St. Pauli?
Also für uns Saisonprognose. Ich habe gerade eben, als du die Themen reingeschrieben hast, für die Redax nochmal schnell auf meine Tipprunde geguckt, wo ich dann St. Pauli getippt hatte. Und ich habe tatsächlich jetzt auch schnell getippt. Und jetzt, ich erkläre mich. Weil eigentlich würde ich sagen, das ist unwahrscheinlich, dass ein Absteiger direkt wieder aufsteigt, sei es jetzt nicht Wolfsburg, die sich die besten Spieler aus der zweiten Liga klauen. Aber ich bin ja per se ein optimistischer Mensch und außerdem, ich kann ja auch nicht gegen uns tippen. Das geht ja schon mal gar nicht. So, deswegen habe ich gesagt, Aufsteiger. Ich habe aber nicht gesagt, ob Erster, Zweiter oder mit der Relegation gegen, wer wäre das denn in der ersten Liga?
Den HSV.
Ja, genau. Ja,
Union nee, Berlin.
Das kann ich, glaube ich, nicht aushalten, dann eine Relegation zu spielen.
Ach ja, wir haben ja gesagt, war das letzte Woche, dass wir dreimal nach Berlin wollen. Ja. Hertha auswärts, Pokalfinale und Union-Relegation. Ja, machen wir doch. Okay. Boah, dann machen wir Redaktionszweigstelle.
Wir können auch das Halbfinale bei Union, das Viertelfinale bei Hertha machen, ja, ist mir egal.
Und dann machen wir Redax. Wir schalten jetzt live zu unserem Berlin-Korrespondenten vom Millerton. Geil.
So, ja, jetzt lass Nike mal weiter.
Ja, ist okay.
Ich glaube, damit haben wir schon abgedeckt, was ich mir natürlich erhoffe von der Saison. Ich bleibe doch erstmal noch optimistisch, vielleicht dann im Winter nicht mehr, aber da können wir dann nochmal drüber sprechen. Ich glaube, realistisch ist schon, dass wir in der oberen Hälfte der Tabelle sind, jetzt mal ausgenommen von unserer jetzigen Situation, das ist ja natürlich irgendwie, naja, aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen oben halten, auch da mitspielen können, auch wegen den Spielern, die wir haben, da habe ich eigentlich Vertrauen drauf. Ich freue mich auch auf Marcel Rapp als Trainer, ich glaube, der macht ein paar ganz coole Dinge. Ich glaube, das wird richtig gut. Und dann, finde ich, hat man auch schon ein bisschen gemerkt, dass wir jetzt einen anderen Fußball spielen können als in der ersten Liga natürlich. Und dass wir mehr mit dieser Ballkontrolle und sowas übernehmen. Und ich glaube, das befördert uns nämlich in die obere Hälfte der Tabelle. Oder so hoffe ich auf jeden Fall. Und dann, ja, so ein zweiter Platz wäre natürlich schön. Aber wenn es ein Fünfter wird, ist, glaube ich, ein Fünfter auch total okay für die Saison nach der Bundesliga. Und das waren ja auch keine zwei einfache Jahre davor. Ja. Habt ihr Meinungen zu meiner Saisonprognose?
Nike tippt auf Aufstieg. So habe ich mir das jetzt gemerkt.
Okay. Oh Gott.
Ich gehe das aber mit. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, ich glaube, St. Pauli steigt auf. Natürlich, weil da das braun-weiße Herz sich das auch wünscht. Aber es gibt auch durchaus Argumente, auch nach dem zweiten Spieltag, auch nachdem man schon wieder nach Führung noch nur unentschieden gespielt hat. Und auch obwohl man gesehen hat, okay, hier sitzt noch nicht alles, das ruckelt noch alles ganz schön doll beim FC St. Pauli. Aber ich glaube, genau das ist es, was mich auch, also mir jetzt auch den Optimismus auf diesen weiteren Saisonverlauf noch nicht genommen hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, so ja, das ruckelt sich noch zurecht. Also man ist irgendwie, denkt man jetzt so, es kann ja auch in die ganz andere Richtung gehen, dass sie auf einmal nicht mehr das Tor treffen, aber weiterhin defensiv anfällig bleiben, so, ne? Aber irgendwie fand ich das cool, dass man jetzt gegen Fürth gesehen hat, wie du gesagt hast, dass sie jetzt mit Ballbesitz, also dass sie auch einen dominanten Ballbesitz Fußball spielen wollen. Ich fand es fast noch cooler, dass man jetzt, und das kennt man ja von Marcel Rapp auch, hat man das in Kiel schon gesehen, als er da Trainer war, dass sie jetzt in Kiel auf einmal ganz anders aufgetreten sind. also ganz andere Mittel hatten. Und er auf einmal, ich habe ihn dann angesprochen und habe gesagt, ey Mensch, ihr habt das überhaupt nicht geschafft zu verlagern und ruhigere Ballbesitzphasen zu haben. Habe ich ihn angesprochen danach in der Medienrunde und habe gesagt, warum ist euch das nicht gelungen? Und da sagt er zu mir, weil wir es nicht wollten. Wir wollten viel schneller nach vorne spielen. Wir wollten gar nicht lange den Ball halten, sondern wir wollten einfach schnell nach vorne spielen. Und das fand ich irgendwie total angenehm, dass man auf einmal gemerkt hat, so, ja, okay, hier ist jetzt ein FC St. Pauli, der nicht jedes Mal das Gleiche möchte, auf Krampf die Null halten und immer das Gleiche und immer mal gucken will, so, ja, schaffen wir das irgendwie oder bringen wir unser Spiel durch oder nicht? Und wenn wir es, wenn es irgendwie an dem Tag aus welchen Gründen auch immer nicht klappt, weil der Gegner eine bessere Idee hat, ja, dann was anderes fällt uns auch nicht ein, so ungefähr. So ist es ja nicht, sondern da hast du richtig gemerkt, okay, da wurde sich mit Holstein Kiel beschäftigt und ihre verwundbaren Punkte, nämlich defensive Umschaltmomente, da gehen wir voll drauf und zwar richtig radikal. Auch wenn wir dann irgendwie, ja, das, was wir selber sonst gerne machen würden, das müssen wir komplett über Bord werfen. Das fand ich irgendwie cool, dass er dann irgendwie sagt, so ja, wollte ich nicht. Ich fand es auch cool, dass er jetzt gesagt hat, ich habe ihn dann gefragt, was hat dich eigentlich mehr geärgert, dass ihr noch das 2-2 gefangen habt oder dass ihr nicht das dritte Tor gemacht habt. Und da hat er auch gesagt, ganz klar, das dritte Tor. Das finde ich allein vom LinkedIn-Sprech, vom Mindset her, finde ich das total cool, dass da jemand ist, der sagt, ich möchte hier nicht auf Biegen und Brechen hier dieses Ergebnis halten und 3 Punkte einfahren, sondern um das Ergebnis zu halten, ich will hier mehr, ich will hier gewinnen und damit das passiert, müssen wir mehr Tore schießen. Voll geile Einstellung. Finde ich total.
Ich auch, ist immer erfrischend, das zu hören. Erstmal erfrischend, das zu hören.
Ja, genau, ist total erfrischend. Das fand ich nämlich auch. Und deswegen bin ich da auch irgendwie recht positiv, auch immer noch optimistisch. Und man sieht ja auch ganz viel, dass es noch irgendwie Baustellen gibt. Und wer weiß, ob sich die Baustellen auflösen. Und wie du sagst, in der Winterpause muss man das vielleicht alles korrigieren und denkt so, oh, ja, okay, da hat man ganz schön daneben gelegen und so. Aber ich finde es erstmal, finde ich das irgendwie gut und ich kann diesen Weg nachvollziehen. Und ich bin erstmal, ich vertraue da. Da ist sozusagen so ein Vertrauen irgendwie vorhanden, dass ich denke so, ja, das, die werden sich das schon, also da wird es schon Gedanken zu geben, wie man da was am besten machen kann und so. Und
wir können uns ja vor der Winterpause mal zusammensetzen und einen Rückblick auf unsere Saisonprognose machen und mal schauen, wie das so aufgegangen ist.
Lieber nicht.
So was macht man nie.
Ich wollte gerade sagen, man merkt, du bist doch nicht so lange im Geschäft.
Wenn das dann auch noch wird, dann bist du ja, verlierst du alle Street Credibility, weil ja, alle genau sagen, guck mal, der von Milan-Tor hat genauso wenig Ahnung wie ich.
Naja, du, also ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt so ein bisschen wie der DFB-Präsident der Neuendorf, als er Uke Göttlich zurechtgewiesen hat, der junge Kollege bei uns, als Göttlich einen WM-Boykott ins Spiel gebracht hat, dass man darüber nachdenken muss. Klang jetzt auch gerade ein bisschen so, aber man muss ehrlich sagen, ich gehe damit auch ganz offen um. Saisonprognose, letzte Saison. Bin ich, was bin ich geworden, Mike? Platz 720 von 800 irgendwas?
Ja, irgend sowas. Also war nicht gut.
Es war so gut, dass ich dieses Jahr vergessen habe mitzumachen. Nein, okay. Ich habe es wirklich vergessen. Ich war im Urlaub. Ich habe es einfach vergessen, obwohl ich habe selber, war ich total, wollte ich unbedingt mithelfen, den Rekord von der Teilnehmerzahl zu brechen von letzter Saison und habe dann selber nicht mitgemacht. Das ist natürlich auch super, super Experte, aber ja gut.
Toll, vielen Dank.
Ganz toll. Mike, weil die Lage haben natürlich alle gelesen und trotzdem habe ich gerne, besonders gerne auf die Noten geschaut. Möchtest du noch einen kleinen Überblick geben über die Noten, die von der Millanton-Leserschaft gegeben wurde für das Spiel?
Ja. Ich möchte aber vor allem nochmal appellieren, Leute, lest die Regeln. Also letztes Mal waren es 10%, die Schulnoten vergeben haben, statt Noten von 1 bis 10 aufsteigend. Jetzt waren es von 334, glaube ich, 6 Leute, also nur noch 2%. Es wird besser. Aber trotzdem, das kann nicht so schwer sein. Und dann sagt jemand auch noch, ich glaube, es war auf Blue Sky, ja, dann mach doch ein Pull-Down-Menü. Ich sehe ja, aber da steht doch Werte von 1, also gib eine Zahl kleiner 11 an. Kleiner 11 ist auch nicht 1 bis 6. Irgendjemand war ganz lustig und hat überall Minusbeträge eingegeben, um uns zu zeigen, dass das Formular falsch ausgefüllt ist. Ja, okay, wer einfach keinen Bock hat, der muss auch nicht. Also ist okay, ihr müsst das nicht. Und wer, ja. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Arkadiusz Pirka 7,8, deutlich, deutlich mit Abstand beste Note. Damit vor und Jetzt kommen zwei Namen, die wir schon sehr oft erwähnt haben, nämlich Ben Voll und Martin Kaas, beide mit 6,6. Und boah, ganz ehrlich, da ist Ben Voll noch ganz gut bei weggekommen, glaube ich.
Martin Kaas auch.
Okay. Und am schlechtesten benotet, und vielleicht, weiß ich nicht, wollen wir da noch kurz was drüber verlieren, Joel Fujita mit einer wirklich, wirklich gar nicht mal so guten 5,1.
Wollen wir noch was zu sagen? Ja. Das leitet ja quasi über, es überspringt so ein Thema. Ich habe hier noch das Thema, brauchen wir noch Verstärkung? Damit kann ich schon mal so ein bisschen auf den Redaktionsplan ein bisschen darauf eingehen. Weil ich sitze gerade an einem Artikel, ganz langsam, Tim, der die Leitfrage hat, brauchen wir noch Verstärkung? Und da gibt es jetzt natürlich auch immer das Thema, weil wenn wir über Transfer reden beim FC St. Pauli momentan, dann haben wir ja immer noch diesen ganz komischen Schwebezustand, dass es zwei Spieler im Kader gibt, bei denen völlig klar ist, auch schon kommuniziert wurde sozusagen, die wollen weg. So, die sagen natürlich nicht selber, ich will weg hier. Also Erik Smith hat dann in der Mixzone, Joel Fujita hat gar nicht geredet, aber Erik Smith hat jetzt in der Mixzone nach dem Fürth-Spiel, hat natürlich nicht gesagt, nee, ich will hier unbedingt weg. Aber man weiß, dass er weg will. Und er hat dann diese typische Plattitüde mit, ja, ich bin momentan Spieler beim FC St. Pauli und gebe hier mein Bestes und so gesagt, aber es ist offensichtlich. Die beiden möchten weg und haben aber anscheinend immer noch nicht, entweder haben sie selber noch nicht die Angebote gekriegt, die zu ihnen passen, oder der Verein noch nicht, oder vielleicht beide, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie schon eine schwierige Situation, dass man momentan mit zwei Spielern auch im Kader ist und einer davon Stammspieler ist, bei dem man eigentlich weiß, ja, eigentlich ist er weg. Also es könnte jeden Moment passieren. Und dazu, daran angehängt ist ja die Frage, oder da geht's dann ja auch darum, je nachdem, unter welchen Umständen weggegangen wird, also nimmt man, was für Transfereinnahmen hat man dadurch, kann ja auch noch reagiert werden, muss auch noch reagiert werden, nämlich die Frage, also wenn jetzt zwei Sechser, was Joel Fujita und Erik Smith ja sind, wenn die jetzt beide noch gehen, dann fehlt im Kader, weil Torwartson ja auch verletzt ist, schwer verletzt ist, dann fehlen im Kader ja auch einfach Spieler für diese Position und dann muss man auch welche holen. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr sozusagen. In zwei Wochen schließt das Transferfenster. Langsam wird es ein bisschen unwahrscheinlich, dass die noch gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, oder? Was meint ihr?
Ja, also eigentlich glaube ich nicht so richtig daran, dass sie noch bleiben.
Ich auch nicht.
Ja, aber...
Aber irgendwie sind sie immer noch da. Und ich weiß ja auch, und das sagt Bornemann ja auch immer, und das war ja auch mit Erik Smith letztes Jahr ein Thema, dass der gerne weg wollte zu Leicester City und da auch ein gutes Angebot kam, auch ein monetär gutes Angebot für den FC St. Pauli. Und der FC St. Pauli aber gesagt hat, hey, sorry, ja, wir schaffen es gar nicht noch, Ersatz für dich zu finden. Du musst jetzt hier bleiben. Und ich meine, also gut, zwei Wochen ist jetzt, wenn man wirklich schon einen Schattenkader sozusagen hat und da auch irgendwie schon was im Blick hat und so, dann sind zwei Wochen zwar noch viel Zeit, aber wie du sagst, ich glaube auch nicht so richtig, dass die noch bleiben, weil das ja auch ziemlich offensichtlich ist, dass sie weggehen wollen. Aber noch sind sie da und das Zeitfenster schließt sich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn jemand weggeht, dann eher Erik Smith und Fujita noch nicht. Weiß ich nicht warum, kann ich auch nicht erklären, habe ich so ein Gefühl. Aber ich glaube, Smith geht noch.
Ja, es ist ja auch ein bisschen Thema gewesen jetzt. Also Marcel Rapp wurde auch ganz explizit angesprochen und hat gesagt, ja, warum spielt Erik Smith denn? Also jetzt, klar, 30 Minuten, warum spielt denn der nicht mehr und so? Und der hat dann ganz, also der Marcel Rapp hat dann mehr oder minder gesagt, ja, die besten Spieler spielen. Und das ist ja schon so ein Wink dann, ne? Und also kann man schon so verstehen in Richtung, ja, die besten Spieler auf der Position sind momentan Matti Rasmussen und Joel Fujita. So in der Richtung konnte man das auch durchaus verstehen, was er da gesagt hat. Und ich glaube das auch. Ich glaube auch, es wird dem FC St. Pauli nicht gut tun, wenn Erik Smith bleibt. So rum würde ich das auch bezeichnen, weil man momentan hat man ja auch doch hier alles auf Neuanfang, wird alles auf Neuanfang gestellt. Und Hauke Wahl ist weg, Jackson Irvine ist weg, Carol Metz ist weg, Nicola Vassie ist weg. Aus dem Mannschaftsrat sind momentan auch Erik Smith und Adam Jigawa da. Jigawa, klar, ist irgendwie ein Spieler, der dahin gehört, der auch vielleicht ja eine andere Rolle im Team hat, aber Erik Smith ganz klar Führungsspieler mit Führungsanspruch und so. Und nach all dem, was man hört auch von letzter Saison, so wie das in der Kabine los war und so, waren es die Spieler mit Führungsanspruch, die arrivierten Spieler mit Führungsanspruch, die sich hauptsächlich darum gekümmert haben, dass der so eine Bestandsverwaltung, Verwahrung ist es eher gewesen. Und deswegen gab es da ja auch viele Stimmen, die gesagt haben, so ja, okay, es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn Eric Smith vielleicht auch geht. Obwohl es natürlich aus vielen Gründen, fußballerisch ist er natürlich ja einer der, wenn nicht sogar der Beste im Kader. Aber
dafür muss er das halt auch wollen. So.
Und ja, das ist
weiß ich halt nicht.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass so Fußballer wirklich, wenn die auf dem Platz stehen, ich meine, die sind ja da hingekommen, wo sie jetzt sind, weil sie eben auch super ehrgeizig sind und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich gar nicht wollen. Aber es gibt schon noch so Zwischenstufen davon, ne? Wie sehr man sich committet und so. Aber ich glaube, wenn man das, den Eindruck bei Eric Smith hätte, dann wird man wahrscheinlich sagen, ach, weißt du, komm. Weil das bringt ja auch nichts. Du kannst ja den Spieler, also jetzt momentan kannst du sagen, okay, wenn sie viel spielen, stellen sie sich auch in gewisser Art und Weise ins Schaufenster. Was ja, zurück zu den Noten, Joel Fujita ganz offensichtlich nicht gelungen ist in Kiel. Das mit dem Schaufenster. Und ich muss dem auch zustimmen. Ich fand den sowohl gegen Fürth als auch gegen Kiel, fand ich jetzt Joel Fujita nicht so, dass man irgendwie sagt, das ist eigentlich ein Spieler, der nicht in die zweite Liga gehört. Im Gegenteil, er war nicht auffällig gut.
Das stimmt. Ich würde auch Eric Smith nicht unterstellen, dass er keinen Bock mehr hat oder so. Also ich glaube schon, dass er Profi genug ist, hier seine Leistung abzubringen. Aber ich glaube, wenn man einfach auf die Mannschaftsleistung der vorletzten Saison in der Rückrunde und der letzten Saison in der Rückrunde vergleicht, dann hast du eben doch bei einzelnen Spielern einen Leistungsunterschied, der auch mit dieses Prozent mehr reinhauen zu tun hat. Mhm. Und das würde ich jetzt einfach sagen, fehlt sowohl bei Smith als auch Fujita aktuell, hat aber auch beim kompletten Kader in der Rückrunde schon gefehlt. Also ist gar kein Problem bei beiden. Und ich glaube, die Vertragssituation ist eine andere. Also A ist Eric Smith schon deutlich älter. B ist es, glaube ich, bei ihm nur noch ein Jahr, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und bei ist es länger.
Viel das länger, heißt, bis 29 hat der Vertrag, bis Mitte 29.
Ja. Das heißt, den müssen wir überhaupt nicht loswerden. Also wenn der, da muss wirklich jemand kommen und die Schatulle aufmachen. Ich sage jetzt keinen Betrag, aber wenn der Betrag nicht kommt, den Andreas Bornemann haben will, dann spielt Fujita halt weiter hier. Und das wird für uns nicht schlimm sein. Und auch er wird merken, okay, dann will ich im nächsten Sommer aber dann ja weg und dann in die erste Liga. Und vielleicht schaffe ich das nicht mit dem FC St. Pauli. Und dann muss er halt ins Schaufenster. Und dafür wird er auch guten Fußball spielen. Da bin ich mir bei ihm sehr, sehr sicher. Und deswegen glaube ich bei ihm auch momentan nicht, dass er, oder ich glaube, habt ihr jetzt beide auch gesagt? Nee, also ich würde sagen, ich glaube nicht mehr, dass er geht, weil ich glaube, die Summe, die wir dafür haben wollen, werden wir nicht kriegen. Und dann wird man also sagen...
Du sagst, Fujita bleibt.
Fujita bleibt. Meine These.
Du weißt, dass ich das alles, also jetzt, ich klaue dir einfach diesen Gedanken, ich finde den gut, klaue den einfach für den Artikel.
Das muss ja, solange du den bei uns veröffentlichst und nicht bei, weiß ich nicht wo, ist das okay.
Gut, also ja, Nike, du hast auch gesagt, du glaubst auch, dass er, wenn jemand noch geht, wenn nur einer geht, dann eher Erik.
Ja, ich glaube schon, weil auch, also ich meine jetzt in 30 Minuten Spielzeit ist es ja viel zu wenig für ihn. Also da hat er doch selber keinen Bock drauf. Hm. Und dann, wenn Masarab sagt, die besten Spieler spielen und das ist dann Fujita in dem Fall, dann glaube ich, dass Smith noch geht. Und ich glaube, der hat auch mehr dieses, ich will weg, weil du ja, wie du schon gesagt hast, der wollte letztes Jahr auch schon weg.
Hm. Naja, das stimmt. Und jetzt ist ein sehr guter Freund von ihm, Jackson Irvine, ist ja bekannt, dass die beiden sehr gut befreundet sind. Der ist auch weg. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Frage ist aber eigentlich, brauchen wir noch Verstärkung? Also, wenn, na klar, da sind wir uns, glaube ich, einig, wenn Eric Smith noch geht und oder Joel Fujita, dann brauchen wir noch Verstärkung im zentralen Mittelfeld auf der Sechserposition. Ich hatte auch, ja, würde auch so weit gehen, dass ich es genau sage, es bedarf fast sowieso noch einem Spieler, nämlich so nach Holding Six, also einen zweikampfstarken Defensivspieler, defensiven zentralen Mittelfeldspieler, sowas wie James Sands letzte Saison verkörpert hat. Andere Positionen, brauchen wir auf anderen Positionen noch Verstärkungen?
Nike. Also, im Tor nicht, sag ich mal vorweg.
Ich wollte auch gerade sagen, dass ich da jetzt eigentlich ganz zuversichtlich bin, dass wir da auch für den Pokal und so gut aufgestellt sind.
Genau, Dimitar Mitov ist gekommen zum FC St. Pauli. Schon ein bemerkenswerter Wechsel, das muss man auch sagen. Klare Nummer 1 in Schottland. Wobei, so klar ist es jetzt auch nicht mehr gewesen, weil Marius Müller da gekommen ist. Also er hat den Status verloren. Aber trotzdem ein, ich sag mal so, ein klarer Nummer 1 Keeper. So würde ich das behaupten. Ja. Auch auf dem Niveau der zweiten Liga, der jetzt zum FC St. Pauli kommt. Und ja, auch klar kommunikativ, ja, anscheinend gesagt bekommen haben muss, weil sonst würde die Verantwortung das auch nicht so nach außen kommunizieren, dass er sich bei hinter Ben Voll anstellen muss. Der Druck auf Ben Voll ist mit Sicherheit nicht kleiner und da wirkt dann natürlich, da denkt man natürlich jetzt, wenn man eine Story draus machen will, dann sagt man, okay, bevor Mitov beim FC St. Pauli war, hat er überragend gehalten, weil er mehr oder weniger befreit sich seiner Position sicher war und so. Mitov ist da, sitzt das erste Mal auf der Bank gegen Kiel und dann unterläuft ihm so ein Fehler wie vor dem 1-2. Der Kieler. Ist das dann? Was ist das für ein Effekt? Ist das der Mithoff-Effekt beim FC St. Pauli, den der Ben Voll ereilt hat? Weiß ich nicht, aber das ist, ich finde, das ist eine extrem interessante Situation auf der Torwartposition beim FC St. Pauli.
Das natürlich, ne, wenn du das so sagst, wenn man daraus eine Story machen will, in allen Spielen von Ben Voll für den FC St. Pauli vorher war er überragend und seit Mithoff da ist, patzt er nur noch. Also das kann man natürlich tatsächlich spinnen, wie man will. Small Sample Size ist, glaube ich, der Begriff in den USA dafür. Also ja, das würde ich da nicht rein interpretieren, hast du ja auch wahrscheinlich eher mit Spaß gesagt. Also ich habe auch gedacht, also das ist keiner, den du für die Bank holst, eigentlich als Zweitligist. Da war ich schon auch sehr überrascht. Und vielleicht, also ich glaube, Ben Voll ist die Nummer 1, auch relativ klar kommuniziert, wie du gesagt hast. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man in der Winterpause das Rennen nochmal ausruft. So, je nachdem jetzt auch, wie die Hinrunde verläuft.
Ja. Brauchen wir woanders noch Verstärkung? Nike.
Okay. Nee, ich wollte noch sagen, ich würde es auch davon abhängig machen, wie jetzt am Sonntag unser Spiel läuft. Wenn er da vielleicht schon im Tor stehen kann. Aber da kommen wir bestimmt gleich zu. Brauchen wir sonst eine Verstärkung? Ja, also ich würde jetzt mal ganz klassisch damit gehen, dass ich denke, dass wir in der Offensive doch immer noch jemanden brauchen können. Also ich hoffe natürlich total auf Kars, dass der jetzt auch noch den Dreher rausbekommt und nochmal richtig losgeht. Aber ich dachte mir nämlich, und das haben wir auch diskutiert, als wir das Spiel in Kiel geguckt haben, warum denn Ricky nicht von Anfang an spielen würde. Und dann dachte mir, ja, aber irgendwie 90 Minuten spielt er einfach nicht. Keine Ahnung. Und dann hatten wir überlegt, ja, aber wen wollen wir denn dann einwechseln? Weil das ist ja schon so, Ricky jetzt einwechseln, das kann man eigentlich gut machen, weil der auch immer ein bisschen Energie mitbringt, ne? Schnelligkeit so. Eigentlich ganz cool. Aber wen würde man dann einwechseln wollen? Und da hatten wir jetzt gesagt, Hara eigentlich nicht. Und vielleicht bräuchte man da nochmal jemanden, der auch nochmal so, ja, wie beschreibe ich das am besten? Ja, einfach nochmal so ein bisschen das Spiel anzündet halt.
Ja, genau, das ist so wie Claudio Pizarro in seinen letzten Jahren, wenn er für Werder Bremen reingekommen ist, so, ne? Der sozusagen nicht nur das Spiel und die Mitspieler, sondern auch das ganze Stadion nochmal anzündet, sozusagen. Ich glaube, der Spieler, der da fehlt momentan, ist Abdoulaye Cissé. Den ich sogar sehr stark als Startelf-Spieler sehe. Also da würde ich fast behaupten, das würde sich dann erledigen, diese Diskussion, oder also die, dass da auch ein Platz auf der Bank frei ist. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den Offensivspielern, die man hat, dass da einer verletzt fehlt. Und dann braucht man da vielleicht doch einen mehr. Kann ja auch sein. Ich sehe auch tatsächlich jemanden in der Offensive, der noch fehlt. Und zwar ist das aber ein anderer Spielertyp. Es ist ein Spieler hinter Branimir Hrgota, der fehlt. Also dieser Zehner, dribbelstark, sehr kreativ, torgefährlicher Mittelfeldspieler, so würde ich es mal nennen. Hrgota ist jetzt kein torgefährlicher Mittelfeldspieler, sondern auch klar schon eher so ein Stürmer, aber ja irgendwas dazwischen. Das ist jetzt kein klassischer Mittelstürmer, kein klassischer Strafraumstürmer, sondern jemand, der sich viel bewegt, viel kreieren möchte und so. Und da fand ihn gegen Kiel jetzt, fand ihn jetzt nicht so stark, was er gegen Kiel gemacht hat, weil er auch einfach Probleme hatte, gar nicht so viel Ballhaltezeiten hatte. Und ich glaube aber, als er dann vom Platz ist, er hat ja dann einen Krampf gekriegt, wurde dann ja ausgewechselt, da hat man gesehen, okay, das hätte St. Pauli gut getan, wenn da noch so ein Spielertyp reingekommen wäre. Und da habe ich gedacht, so ja, vielleicht muss man da irgendwie nochmal in die Richtung denken. Vielleicht ist das auch etwas, was andere Spieler einnehmen können, aber ich wüsste jetzt nicht, wer das unbedingt machen kann. Connor Metcalf? Weiß ich nicht.
Wenn der denn bleibt.
Wenn der denn bleibt, genau, das ist dann das Nächste. Mike, siehst du noch irgendwo Bedarf, abseits von Offensive und zentralen Mittelfeld?
Also, ich glaube, Bedarf ist immer überall. Und wenn Harry Kane zu uns wechselt, nehmen wir den mit Kusshand. Aber ich glaube, realistisch betrachtet, was die Quantität auch im Kader anbelangt, glaube ich nicht, dass, also ich glaube, der Kader ist so, wie er ist, und wir werden nur noch neue Leute holen, wenn jemand anders geht. Die einzige Ausnahme ist vielleicht, und da stecke ich jetzt zu wenig in den Details drin, ob man tatsächlich das, was du quasi eben schon andiskutiert hast, vielleicht nochmal neu überdenkt aufgrund der Verletzung von Gisli Thordarson, weil der war ja sicherlich geholt mit dem Gedanken, okay, wenn Smith oder Fujita gehen, aber vielleicht will man da jetzt einfach vorbauen und das ersetzen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie da jetzt die medizinische Prognose ist, wie lange das tatsächlich dauert. Das kann ja von bis auf bald sein.
Ja.
Aber also, wenn du mich jetzt festnagelst, würde ich sagen, nein, wir holen quantitativ niemanden mehr dazu. Also wir ersetzen nur, wenn noch jemand geht.
Okay. Also Thordarson ist tatsächlich, stand jetzt gerade in der Mopo, kann man das gut lesen, hat Andreas Bornemann sich auch ein bisschen zu geäußert, und die Mopo hat auch ein bisschen was erfahren aus dem Verein, dass es da tatsächlich bei der Verletzung mit OP auch eher um Monate als um Wochen geht. Das konnte man ja schon befürchten. Und dass man aber auch schon mit Thordarson so gerechnet hat, dass der auch signifikante Spielzeit sammelt. Also das war kein Spieler, wo man gesagt hat, der muss jetzt erstmal ein Jahr im Kader mittrainieren, um sich an das Level zu gewöhnen, sondern man ist schon davon ausgegangen, dass das ein Spieler ist, der relativ schnell auch auf dem Rasen steht am Wochenende. Das wird nun leider nicht der Fall sein, und ja, klar, deswegen könnte es durchaus so sein, dass da noch Bedarf besteht oder man diesen Bedarf auch erkennt. Oder sieht, so rum nicht erkennt. Also erkannt haben werden die das schon, aber ob man den Bedarf jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate dann im Zweifel sieht. Wir lassen uns überraschen. 2 Wochen ist das Transferfenster noch offen. Ich bin ehrlich gesagt, bin ich auch echt immer ein bisschen froh, wenn das dann irgendwann schließt, weil man nicht immer die ganze Zeit dann irgendwie so ein bisschen gucken muss, oh, passiert da jetzt was, passiert da jetzt nichts. Es ist ja jetzt doch schon, auch wenn man das Gefühl hatte, am Anfang ist eher wenig los gewesen, aber es ist doch schon relativ viel passiert, was so auch Abgänge angeht und aber auch Zugänge. Da sind ja jetzt auch schon einige zusammengekommen. Ja, mal gucken, was die nächsten 2 Wochen bringen. Genau. Schauen wir doch erstmal jetzt nicht auf die nächsten 2 Wochen, sondern auf das Ende dieser Woche und das Ende letzter Woche machen wir erst. Es geht nämlich um den DFB-Pokal, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Mike, du warst gestern, genau, da ist das Foto, du warst gestern an der Adolf-Jäger-Kampfbahn, ist das richtig?
Das ist richtig, mit knapp über 1000 Leuten, und die Favoritenstellung war, glaube ich, vorher klar. Also Meppen, etablierter Zweitligist, hat schon mal erste Liga gespielt letztes Jahr und das Jahr davor jeweils nur knapp am Aufstieg vorbei, so zumindest von der Tabellenposition. Ja gut, und die ersten Frauen des FC St. Pauli in der Regionalliga, muss man ja so ehrlich sagen, in den letzten Jahren doch immer eher in der unteren als in der oberen Tabellenhälfte. Und außerdem Meppen auch schon, das ist ja auch bei den Männern immer ein großes Thema, schon mit 2 Pflichtspielen in der Saison gewesen, während für St. Pauli erst nächste Woche die Liga losgeht. Von daher war das, glaube ich, schon relativ klar, wer da Favorit ist. Und dafür, muss ich sagen, war es ein super, super spannendes Spiel. Es war bis zum Schluss offen. Tor für Meppen ist dann, also sie haben 1-0 gewonnen und das Tor für Meppen ist erst in der 77. glaube ich, gefallen. Auch ein bisschen unglücklich, Abstauber, und St. Pauli hatte danach auch nochmal die große Chance zum Ausgleich, verzieht dann aber. Ja, also DFB-Pokal, long story short, ist für die ersten Frauen vorbei. Schade, hätte auch anders ausgehen können. Unterm Strich ist der Sieg von Meppen schon verdient. Die waren schon das bessere Team. Aber es hätte halt auch, man hätte sich in die Verlängerung und dann, wer weiß, was dann passiert, begeben können. Bisschen schade fand ich die Zuschauerzahl, also ZuschauerInnenzahl, nur knapp über 1000. Da hat man, glaube ich, mehr erhofft. Mag ganz verschiedene Gründe haben, warum das nicht mehr gab. Adolf-Jäger-Kampfbahn an sich als Ground ja ganz geil. Spielfeld eher suboptimal, sag ich mal. Das kam aber vielleicht St. Pauli auch eher gelegen. Ja. Nun geht's aber am Sonntag los gegen Aurich und es ist ja dann Quali-Saison für die dritte Liga. Das heißt, sie müssen mindestens Neunter werden, um sich für diese neue Liga, die dann zwischen die zweite Liga und die Regionalliga zwischengestellt wird, zu qualifizieren. Ich glaube, das ist das Minimalziel. Man möchte, glaube ich, da doch eher so unter die oberen 3, 4, 5 der Tabelle. Aber Neunter ist, wie gesagt, das Mindestziel.
Dritte Liga, einmal kurz, Mike, das ist dann eine zweigleisige dritte Liga, dreigleisig oder was? Oder
wie ist das? Nee, momentan sind es 5 Regionalligen und ich glaube, dann sind es, habe ich vergessen, entweder 3 oder 4, ich glaube 4. Ja. Also es wird ein bisschen mehr Fläche geben, aber es bleibt immer noch mehrgleisig, auf jeden Fall nicht zweigleisig.
Ich meine, naja, okay, alles klar. Wir dürfen gespannt sein. Nike, am Sonntag spielt der FC St. Pauli, die Männer spielen bei Rot-Weiß Essen. Was erwartet uns denn da?
Bestimmt ein ganz tolles Stadionerlebnis. Hoffentlich ein besseres Spiel. Ja, ich glaube, wir dürfen gespannt sein. Ich hoffe, dass das jetzt endlich mal so eine erste DFB-Pokalrunde ist, wo wir ein bisschen sicherer rausgehen können. Wenn ich mich da jetzt so zurückerinnere an andere DFB-Pokalspiele gegen Norderstedt zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel extrem unsicher, da wünsche ich mir ein bisschen mehr diesen Sonntag. Ja. Sieg wäre schön, das habe ich auch in meinem Stimme- und Statistikartikel geschrieben, dass es ja immerhin kein Unentschieden mehr werden kann, weil da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Also.
Da würde Mike natürlich sofort sagen, als alter Schiedsrichter, doch, Unentschieden kann es geben, weil dann ja das Spiel an sich sozusagen bis zum Elfmeterschießen gewertet wird. Aber ja, ein besserer Start als, also ein besserer DFB-Pokal erste Runde als in den Jahren zuvor. Norderstedt erst im Elfmeterschießen gewonnen, nach 0-0 nach Verlängerung, gegen Halle in der Verlängerung gewonnen, im Jahr davor gegen einen Regionalligisten, jetzt gegen einen Drittligisten. Marcel Raab hat angesprochen darauf nach dem Kiel-Spiel, ob er jetzt, da fand ich die Frage schon, habe ich schon gedacht, oh, alter Falter, das muss man auch erstmal fragen, hat dann gesagt, und jetzt Pokalspiel, werden Sie da ein bisschen was ausprobieren, auch mal die Spieler, die auf der Bank saßen, denen mal eine Chance geben, und so Marcel Rapp hat den Kopf geschüttelt und gesagt, hä, wir spielen hier gegen Rot-Weiß Essen, eins der, also wenn wir man schon im ersten Lostopf 1 ist, dann ist Rot-Weiß Essen eins der schwersten Lose, die man überhaupt bekommen kann, und da werden auf jeden Fall die besten Spieler spielen, gar keine Frage. Das heißt, es wird schon ernst genommen. Ich glaube, der FC St. Pauli hat so ein bisschen den Vorteil im Vergleich zu den Vorjahren, dass das nicht der Saisonauftakt ist. Weil das war in den letzten Jahren war es eben so, dass sie, weil die Bundesliga ja später losgeht, das werden jetzt auch alle Bundesligisten wieder merken. Und St. Pauli hat schon 2 Pflichtspiele bestritten. In der dritten Liga sind auch schon 2 Pflichtspiele gelaufen, glaube ich, 2. Das heißt, sie sind sozusagen auf dem ähnlichen Level, also auf dem ähnlichen, auch was so die Vorbereitung oder die Form angeht, müssten sie auf dem ähnlichen Level sein. Ich glaube, das ist ein Vorteil, also da glaube ich nicht, bin mir ganz sicher, dass das ein Vorteil für St. Pauli ist, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man eben dann sozusagen als frisch aus der Vorbereitung rauskommt, auf Pflichtspielauftakt gegen ein Team gespielt hat, was schon ein paar Pflichtspiele auf dem Buckel hat.
Genau, können wir vielleicht kurz mal erzählen. Also erster Spieltag 5-2 Niederlage beim 1. FC Saarbrücken, wobei man da 2-0 führte, RWE. Mhm. Also und ich glaube 2 der 5 Tore fielen auch in der 89. und in der Nachspielzeit. Und jetzt am Wochenende dann der erste Sieg gegen TSV Havelse. 1-0 durch einen Foulelfmeter ist jetzt auch nicht so ruhmreich. Also mal gucken. Wer morgen, was haben wir heute Montag? Wer Mittwoch nichts Besseres vorhat, ne? Landespokal beim SV Sohnsbeck, Mittwoch 18 Uhr, hat RWE dann schon sein drittes Pflichtspiel.
Schau an. Okay, die haben also noch ein bisschen was zu tun. Schauen wir doch mal in den Redaktionsplan, Mike. Ich würde mal anfangen mit dem Redaktionsplan, weil die Frage, brauchen wir noch Verstärkung? Hatte ich ja gesagt, das ist Leitfrage von einem Artikel, an dem ich sitze. Vielleicht schaffe ich den heute noch fertig, vielleicht erst morgen. Schauen wir mal. Kommt auf jeden Fall noch was raus. Und ich befasse mich auch mit Rot-Weiß Essen. Aber da weniger mit den Dingen auf dem Platz. Das passiert dann im Vorbericht, im offiziellen Vorbericht sozusagen, sondern eher mit den Dingen neben dem Platz werde ich mich auch noch ein bisschen befassen. Das kann ich, glaube ich, so schon zusammenfassen. Genau. Das kommt von mir. Und dann natürlich der Vorbericht noch. Und das sind das meine 3 Cent, die ich reinpacke diese Woche.
Genau, wir haben das letzte Spiel ja quasi schon abgehakt im Vor- und nach dem Spielmodus. Da kommt jetzt also als neue Folge Jutta, die zu RWE übermorgen spricht und dann wahrscheinlich auch übermorgen veröffentlicht. Die hat sich da die rot-weiße Solidarität eingeladen. Das wird bestimmt eine sehr gute Folge, freue ich mich drauf. Ja. Mhm. Genau, und ich habe noch, ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt vor dem Pokal noch schaffe, weil ich leider auch nochmal 2 Tage beruflich ins Ausland muss, noch die Auswertung der Saisonprognose. Kann aber sein, dass ich das nach dem Pokal dann erst mache. Vielleicht schaffe ich es aber diese Woche. Und die Lage erscheint ja eh.
Da schauen wir mal. Dann gibt es noch, habe ich zumindest gehört, vernommen, dass es ein Verein und Fanszene RWE geben wird. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf.
Uiuiui.
Uiuiui, genau, da gibt's auf jeden Fall viel zu tun. Dann gucken wir mal. Nike, gucken wir mal, ob für dich noch nicht ein Artikel runterfällt sozusagen, sondern was wir noch für Themen haben. Ich gehe davon aus, müssen wir immer von ausgehen, also wir müssen sozusagen immer bereit sein, während offener Transferfenster, dass da irgendwo irgendwas passieren wird. Vielleicht schauen wir uns nochmal an, weil wir jetzt gerade gegen Norderstedt gesprochen haben und auch das Spiel in Halle. Vielleicht gucken wir uns einfach mal die ersten Pokalrunden des FC St. Pauli in den letzten Jahren an. Einfach, weil es vielleicht auch eine ganz schöne Rückschau ist und man ja auch sagen muss, ja, der FC St. Pauli war lange Zeit ein Team, was in der ersten Runde immer episch verkackt hat. Aber ist das eigentlich schon länger nicht mehr? Würde ich mal die These aufstellen. Dem könnte man ja mal auf den Grund gehen und sich mal anschauen, wie waren denn die ersten Pokalrunden in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren oder so vom FC St. Pauli. Das könnte man sich ja mal anschauen.
Können wir überlegen.
Genau. Und genau, Mike, 71 Minuten. Dass du das hier überhaupt so weit zugelassen hast, ist ja schon...
Ich habe so einen Knetball in der Hand und ringe mit mir selbst.
Ah ja,
okay. War doch kurzweilig, alles gut.
Ja, okay. Das ist schön. Das ist schön, wenn du das kurzweilig fandst, dann finde ich das auch gut.
Genau. Ansonsten Clubheim hat auf. Können wir vielleicht auch mal kurz einfliegen und die werden auch am Sonntag das Pokalspiel zeigen. Ich glaube, das Spiel ist um 18 Uhr. Ich fahre hin. Von euch beiden noch jemand?
Ich habe keinen Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Bock, ich fahre wieder nach Bielefeld, da habe ich Lust drauf. Oder was heißt, da habe ich Lust drauf? Also Bielefeld war ich auch schon, aber rot-weiß Essen, da habe ich irgendwie gedacht, so, oh nee, und Sonntagabend.
Ach, Bock ist auch was anderes, aber muss ja.
Schule geht los, dann auch bei Kindern wieder und so. Da, okay. Da muss ich dann einfach Prioritäten setzen. Und wenn ich dann irgendwie Sonntagnacht aus, da kommt man auch so schlecht weg, glaube ich, oder so. Ne?
Wie Zug nicht mehr, nee, ich fahre mit dem Zug und ich muss dann übernachten.
Ah, siehst du, ja gut, okay.
Es wäre nur, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob noch ein Zug fährt, rein theoretisch, aber spätestens mit Verlängerung bist du dann raus. Und es gibt auch gerade Bauarbeiten am Essener Hauptbahnhof. Also von das klappte nicht. Also man hätte irgendwie entweder im Fernlandbus fahren müssen oder im Auto. Und ich habe mich dann für die Zug-An- und Abreise entschieden.
Das hast du sehr smart gemacht.
Wenn RWE mir denn meine Akkreditierung noch freischaltet, ich bin jetzt in derselben Situation wie du letzte Woche. Wenn nicht, werdet ihr von mir noch einen hektischen Aufruf auf Social Media mit, ich brauche noch ein Ticket. Ich hoffe nicht, nein.
Ja, da war ich ja ganz froh. Das kam dann auch am Mittwoch. Ich war dann auch ganz froh, dass ich dann nicht mit der Bahn gefahren bin, sondern ich hatte dann noch einen beim FC St. Pauli und auch beim Millanton nicht unbekannten Fotografen, der mich gefragt hat, ob ich nicht bei ihm mitfahren will. Da habe ich gedacht, so, oh, dich schickt der Himmel, habe ich gedacht, das gibt's da gar nicht, ist ja ein Traum. Und dann bin ich nicht mit der Bahn gefahren, sondern mit dem Auto. Wurde dann erst im Stadion gegrillt. Da saß ich da auf den Presseplätzen ganz oben unterm Dach, hinter mir so eine Glasfassade. Boah, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so eingegangen bin.
Also ich muss noch einen Gruß rausschicken. Und zwar stand ich, wie gesagt, ja im Gästeblock ganz oben und da stand neben mir ein Vater mit seinem kleinen Kind. Und so nach dem Spiel sagte er so, du bist doch Mike. Ja, ich habe auf dem Hinweg die Redax gehört oder gestern die Redax gehört, weiß ich nicht mehr. Und deswegen konnte ich meinem Sohn heute erzählen, wie das mit dem Storch ist. Also ich glaube, nicht wie der Storch, der die Kinder bringt, sondern halt das Maskottchen von Holstein, hat er ihm erklärt. Und woher das mit den roten, mit dem Namen, die Störche und so kam, ja. Also, Millanton, Bildungspodcast.
So. Und auch wenn Nina nicht hier ist, aber was hat RWE denn für ein Maskottchen?
Oh Gott. Weiß ich nicht. Hast du gegoogelt?
Ich sehe hier gerade Ente Willi.
Ha. Oh Gott, der sieht ja richtig hässlich aus. Entschuldigung.
Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist nur, für den RWE Kids Club oder so.
Aber ja, Nachwuchsfans. Ja, okay.
Naja, genau.
Aber der sieht ein bisschen, also dem möchte ich im Dunkeln nicht allein auf der Straße begegnen.
Willi. Ich glaube, sie mal, Willi Entenmann wird das nicht sein. Willi Lippens oder so?
Willi Entenlippens, ja, natürlich. Das hätte ich jetzt vorausgesetzt als
okay, Basis. Ja, weiß ich nicht, das Basiswissen
ist. Der mit, das ist der, der den, der Schiedsrichter hat zu ihm mal gesagt, ich verwarne ihn. Und also ja, irgendwie wahrscheinlich im Satz selber überholt oder so. Und dann hat Willi Lippens geantwortet mit, ich danke Sie. So. Würde heute gleich Gelb-Rot geben.
Von Max Burda nicht. Aber das ist ein anderes Thema, Mike, über das wir uns noch.
Gut, lassen wir auch einfach durch jetzt in der Stunde. Ja, genau. Dann beende ich jetzt die Aufgabe. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Tschüss. Ciao.
Ciao.